Morgen, guten Morgen, Halleluja, Gott ist gut. Mein Herz für sein Haus, mein Herz für Jesus Christus, mein Leben für ihn alleine. Ich bin froh, wenn wir über die Mission sprechen, weil wir sind eine missionale Gemeinde. Wir unterstützen gerne Missionaren, wir unterstützen gerne Missionen. Und wir haben auch die Möglichkeit, unser Pastor auf Mission zu schicken. Vor 2 Jahren, dann kam Corona und dürfen wir nicht mehr fliegen. Aber ich habe dem Vorstand auch gesagt, auch die Ältere der Gemeinde, sobald ich darf, ich werde in Fliegen, da wo das Feuer brennt. Klar, natürlich, hier Oberhausen ist auch ein Missionsfeld. Klar, natürlich, meine Familie ist ein Missionsfeld, meine Nachbarschaft ist ein Missionsfeld, aber ich würde gerne noch dazu überall fliegen, wo wirklich Mission, also ein Pastor braucht oder Missionar braucht. Ich habe gerade die Bilder gesehen, als wir auf Kuba, ist ein Unterschied, wenn einer auf Kuba fliegt oder nach Sri Lanka fliegt als Missionar oder als Tourist. Missionar ist total anders. Okay, total anders, du hast keine Zeit für fast für nichts. Aber als ich auf Kuba war vor 2 Jahren, ich hatte meinen Sohn Gianluca mitgenommen und ich habe den Bruder da, der Pastor, der dieser Distrikt gefragt, ich gerne taufe die Leute in so einem Fluss, aber bitte sind Krokodilen da drin. Und ich will zu Hause sterben, ne? Und nicht von einem Krokodil zu fressen, also fressen zu werden. Gut, okay. Bevor wir in der Predigt starten, am Donnerstag 19 Uhr, nicht vergessen, wir starten mit unserer neuen Serie im Zoom, Kolosserbrief Kapitel 1. Aber ihr werdet danach die Versen von mir bekommen in unserer Gruppe. Ich will meine Herzen für sein Haus. Sein Haus ist nicht nur sein Haus ist sein Werk. Egal wo Feuer brennt, ich will dabei sein. Egal wo meine Finanzen, mein Unterstützen als Person, als Pastor, als Missionar, als Christ, als Gläubige, egal wo das Feuer brennt, würde ich gerne dabei sein. Mein Herz für sein Haus, mein Herz für seine Werk. Bevor wir ein Vers lesen oder mehrere Versen, wir werden heute so eine kleine Spaziergang über ein paar Versen in zweite Buch Mose, und wir fangen mit Kapitel 25. Aber bevor wir ein Vers lesen, der Titel dieser Predigt von heute ist: Aber was haben Sie getan? Aber, ja, das ist quasi ein Ausdruck von einem Eindruck. Gott hat das und das getan. Okay, aber damit wir lernen können, das Volk, was haben sie das Volk, was hat das Volk getan oder gemacht? Ich glaube, bis heute, ab jetzt nicht mehr, oder ich glaubte, ich berühre ein heißes Thema in der Kirche. Ich verstehe nicht, warum das Thema Finanzen ein so sensibel, delikat, empfindlich, heißes Thema ist. Wichtig ist unsere Einstellung, mein Herz für sein Haus. Das ist wichtig. Und dann Gott bewegt uns durch alles, was wir tun können. Er bewegt uns. Aber die Einstellung, wenn wir sehen, ist sehr wichtig. Die Bibel ist klar, wenn sie von Gaben oder Geben spricht. Gib mir dein Leben, sagt Gott. Gib mir dein Herz. Gib mir deine Zeit. Oh, hey Gott, ich bin bereit, alles von meiner Person, von meiner Existenz dir zu schenken, dir zu geben. Aber wenn es darum geht, dass Gottes Werk meine Unterstützung braucht, durch meine Finanzen, die von dir kommen, wir sind nicht mehr biblisch. Wir greifen unsere eigene Meinung oder Interpretation der Bibel oder wir suchen einen anderen biblischen Experten oder Theologe, der uns hilft, von dem abzuweichen, was das biblische Prinzip ist. Wisst ihr, es gibt einen Segen im Geben. Reimt sich auf Deutsch. Es gibt einen Segen im Geben. Das ist das biblische Prinzip, Gesetz. Alle biblischen Prinzipien sind Wahrheit von Gott, sind Wahrheiten von Gott. Wenn wir sie begreifen und auf unser Leben anzuwenden, wenn sie für uns einen Segen geben, es wird eine Belohnung am Ende für uns geben. Wir predigen nicht, also ich persönlich predige nicht diese Wohlstand-Evangelium. Ich mache sowas nicht. Aber wir glauben, dass wir alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, ist von Gott uns gegeben worden, weil Gott uns geben wollte. Was wir besitzen, was wir besitzen, ist eine Gabe Gottes für uns. In der ganzen Bibel, es gibt Passagen über das Geben. Den Vers, den wir heute jetzt gerade lesen werden, ist ein kleiner Schnitt über ein wunderbares Kapitel der Bibel, das zweite Buch Mose. Wir werden sehen, dass Gott empfiehlt, dass Gott eine Ordnung gibt, an das Volk gibt. Ihr sollt einen Ort bauen, ihr sollt einen Ort der Anbetung, einen Ort, wo ich mit euch mich treffen können, damit ihr mich anbeten zu können. Sie sind aus der Sklaverei, das Volk Israel, sie sind aus der Sklaverei befreit worden. Sie sind von ihrer Kette befreit worden. Und jetzt als ehemaligen Sklaven, als Menschen, die eine Freiheit erlebt haben, jetzt entscheiden die in der Freiheit, mitten in der Wüste, sie wollen ein Gebäude bauen, in dem Gebäude, in dem sie mit dem dreimal heiligen Gott zusammenkommen können. Das Volk, sie wollen einen Ort bauen. Sie wollten was investieren. Sie wollten was geben. Und 2. Mose 25,8 steht so geschrieben: Und sie sollten mir, sagt Gott, eine Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Sie sollten, damit ich. Sie müssen, damit ich. Erstmal das Volk und dann ich. Gott möchte mit seinem Volk kommunizieren. Gott will mit seinem Volk interagieren. So sagt die Bibel. Oh, und sagt Gott: Weihe mir Aaron. Also gib mir Aaron, schenk mir Aaron und seine Söhne. Die sollen mir dienen. Es ist wunderbar, dass Gott mir die Möglichkeit gibt, das zu tun. Ist eine Ehre für Gott, für mich. Für sein Werk geben. Ist kein Zwang, ist keine Last, sondern ist eine Ehre, ist ein Privileg. So baust mir einen Ort, baust mir ein Zelt, gib mir, was du hast und ich werde dich segnen. So sagt Gott. Und was soll das Volk bauen? Die berühmte Stifthütte. Sie war eine Wohnstätte Gottes. Sie war ein großes Wanderzelt. Das Volk hätte bauen und abbauen jedes Mal. Sie war auf einer Pilgerreise von Ägypten bis Verheißungsland. Und sie sollten jedes Mal sollen diese Zelt aufgebaut werden und dann abgebaut werden. Und sie war vorübergehend. Aber dennoch, Gott bestimmt, dass unter diesem Zelt sollte was Wunderbares passieren. Und zwar Gottes Gegenwart genießen, von das Volk genießen werden müssen. Der Vers 44 von Kapitel 29 sagte Gott selber: Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mit Aaron und seine Söhne heiligen. Und ich will Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Also, wir gehen jetzt. Gott hat einen Wunsch. Das Volk hört zu und sagt: Okay, machen wir das. Und warum muss das gemacht werden, gebaut werden? Damit Gott mit seinem Volk interagiert, seinem Volk begegnet und dennoch Gott wollte Aaron als Geschenk für sich und seine Söhne, die berühmten Leviten, für sich haben, damit sie als Priester meinen Namen dienen können. Gott möchte mit seinem Volk kommunizieren, haben wir gerade gesagt. Und schenk mir Menschen. Gott verlangt das Herz. Gott verlangt die Menschen. Bau ein Zelt mit deinen Ressourcen und stell mir die Leute zur Verfügung, damit sie mir dienen können. Heute ist etwas anders. Okay, das war das Alte Testament, die damalige Zeit. Aber wie sieht jetzt heute aus? Heute ist etwas anders aus. Was Gott für uns getan hat, ist etwas anders als damals. Heute müssen wir, das ist der Unterschied, alleine das, heute müssen wir keine Zelte mehr aufbauen. Gott sei Dank. Wir sind keine Pilger. Ja, diese Zelt war ein Signal, ein Zeichen in der Wüste. Heute brauchen wir keine Zelte mehr bauen. Wir müssen nicht pilgern. Wir müssen nicht, apropos, auf- und abbauen, weil wir haben ein Zuhause. Wir haben eine Kirche, ein Haus, in dem wir uns treffen, Sonntag per Sonntag. Und ein Haus, das wir selber gekauft haben, in dem Gott seine Herrlichkeit offenbart. Hier in diesem Haus, das wir gekauft haben, offenbart sich Gott selbst, indem Gott sein Volk begegnet. Ein Haus, das wird von Gott gesegnet. Oh, in ein Haus, in dem sein Wort gepredigt wird. Ein Haus, in dem Seele sich die Gnade Gottes hingeben. Ein Haus, in dem Wunder durch das Gotteswort passieren. Ein Haus, in dem Wunder der Neugeburt geschehen. Ein Haus, in dem Seele durch die Kraft des Wort Gottes verwandelt werden. Ein Haus, die für Gott geweiht ist. Gott hat uns für uns gesorgt. Gott hat uns geholfen. Gott hat uns bei den Ausgaben unterstützt, weil er weiß, dass dieser Ort seine Wohnung und sein Haus ist. Aber ich möchte dir noch eine größere Botschaft geben. Gott lebt nicht nur in der Kirche. Du kannst nicht sagen, ich gehe zur Kirche, damit ich ein... Klar, natürlich kannst du sagen, weil er ist so. Aber Gott befindet sich nicht nur hier. Wenn du gleich nach Hause gehst, Gott wird dich folgen. Gott will dich mit dir kommen. Gott lebt nicht nur in der Kirche, sondern Gott hat beschlossen, in deinem Leben zu leben, kontinuierlich, nicht nur temporär. Gott lebt in deinem Leben. Wenn für Menschen das Alte Testament, die Stifthütte oder den Tempel danach waren ein Ort, wo das Volk sich mit Gott begegnet, möchte ich dir nochmal sagen, dass die Macht Elohim, die Macht der Schöpfer aller Dinge in dein Leben sich manifestiert und nicht nur einmal in der Woche, sondern 24 Stunden am Tag für 365 Tage. Gott ist für dich immer da. Amen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das ist ein biblisches Prinzip. Es ist sinnlos, was die anderen über dein Leben sagen. Es ist Schwachsinn, wenn die anderen eine andere Meinung über dein Leben haben. Wichtig ist, dass du bist von Gott auserwählt, dass Gott dich genommen hat und du dienst als Priester für sein Werk. Das hat Gott oder das tut Gott für uns. Aber wir springen ein paar Slides. Was tun wir für Gott und sein Werk? Was haben sie getan? Gott tut das, er macht das, das und das. Aber ich,
Was haben sie getan? Die Verse, die wir gerade gleich lesen werden, da steht geschrieben, sie gaben bereitwillig. Sie gaben bereitwillig. Sie haben ein Vorbild vor sich gehabt. Gott befreit von der Sklaverei aus Ägypten. Die werden geleitet und geführt in der Wüste. Und wir haben ein Vorbild. Gott hat für uns alles gegeben, alles getan. Was haben sie getan? Die Versen sagen, sie gaben bereitwillig. 2. Mose 35, 21 und 29. Das sind zwei wichtige Versen. Die Betonung, die Wichtigkeit, der Fokus liegt nicht nur auf der Tatsache, dass sie gaben, weil den Geben soll für uns normale sein, also für uns geben soll eine normale Sache sein. Was Gott für uns getan haben, ist bereits schon, wir wissen das. Aber geben für uns soll ein ganz normaler Prozess sein. Gott hat ein Problem, so sagt die Bibel, mit geizigen Menschen. So sagt die Bibel, ich nicht, die Bibel sagt das. Gott hat ein Problem mit faulen Leuten. So sagt die Bibel, nicht ich, so sagt die Bibel. Gott, der Allmächtige, lehrt uns, dass das Geben die Grundlage für jeden Segen ist. Wir sind keine Teich, dass wir nur von Himmel bekommen. Wir wollen ein Fluss sein. Wir bekommen von Gott und wir geben woanders. Oh, wir wollen nicht stagnieren. Wir sind keine Teich, wo ein paar Fische drin sind. Wir wollen ein lebendiger Fluss sein. Wir werden gleich sprechen. Oh, das Schlüsselwort ist nicht geben, sondern das Schlüsselwort ist bereitwillig. Weil geben ist eine Normalität. Weißt du, ein Synonym von dieser Begriff bereitwillig ist selbstverständlich. Ein Synonym von bereitwillig ist selbstverständlich. Oh, ich gebe Jesus mein Leben. Selbstverständlich, oder? Oh, ich liebe Jesus mit meinem ganzen Herz. Selbstverständlich. Ich pflege die armen Leute. Ist selbstverständlich. Ich fliege in die armen Länder als Missionar. Ist selbstverständlich. Ich unterstütze das Wort Gottes. Ist selbstverständlich. Bereitwillig. Ohne Zwang. Ohne Last. Wisst ihr, alles was das Volk Gott für sein Werk gibt, ist ein Schuld gegenüber Gott. Gott hält sich für sich nothing, gar nichts. Wir fragen uns oft, was, wie viel und wie. Wisst ihr, Gott befiehlt, Gott befiehlt Gold, Silber, Kupfer und kostbare Stoffe zu bringen. Er hat nicht gesagt, alles was ihr habt, bringt ihr zu mir. Nein, nein, nein. Gott ist präzis. Mein Werk braucht Gold, Silber, Kupfer und kostbare Stoffe und natürlich auch Menschen. Das ist so wichtig. Gott erwartet von uns, dass wir das Best geben. Das Best von dem, was wir haben. Und das gilt nicht nur für wirtschaftliche, für die Finanzen. Dieses Prinzip deckt 360 Grad unser Leben. Für alles müssen wir Gott unser Best geben. Oh, wir wollen nicht den Überfluss. Oh, das ist Halt, das ist Schrott. Da bringe ich jetzt zu Gott. Nein, Gott will unser Beste haben. Mose bat in eine Liste Dinge und sagt, bitte, ihr bringt nur diese Sachen mit. Ja, weil diese Sache brauchen wir für dieses Werk, für diese Sachen. Gott will nicht dein Überschuss, denn er zeigt uns ihm alles, in allem, was er immer das Beste für uns gibt. Mose bat in eine Liste Dinge, die das Volk mitnehmen müssten, bringt diese Dinge zum Herrn und alles, was sie gaben, gaben sie bereitwillig, selbstverständlich. Gott liebt, sagt die Bibel, eine fröhlichen Gebe. So sagt Gott. Vers 21, wir haben gelesen, dass Männer und Frauen mit willigem Herz brachten sogar persönlich Gegenstände, Armbänder, Ohrringe, keine Ahnung, Ringe, sagen, hier, das ist für Gott, das ist nicht unser. Wisst ihr, alles, was ich werde auch gleich noch was dazu sagen, alles, was das Volk Israel in der Wüste hatte, der war nicht sein Eigentum. Die haben von Ägypter bekommen. Deine Liebe für das Haus Gottes, für das Werk Gottes, animiert dich so sehr, dass du dem Herrn alles bringst, was in deinem Herz ist, ohne Zwang, ohne Muss. Das ist ein göttlicher, ein biblisches Prinzip. Was immer ihr Herz befahl, das haben die zu Mose gebracht. Es ist so mächtig, der Vers 29, es ist so wichtig, es ist so ehrenvoll, eine freiwillige Gabe. Alle Männer und Frauen, die willigen Herzen waren, brachten die Sachen zu Mose. Wie wichtig ist, keiner braucht mein Geld. Ne, so ist das. Keiner will mein Geld haben. Aber das Wort Gottes geht auch durch deine Finanzen. Das Wert Gottes geht auch durch dein Geld. Das Wert Gottes wird auch gebaut durch deine Freiwilligkeit. 2. Korinther 9,7 sagte, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9,7. Dieser Vers erweckt in uns in Originaltext eine Sache, die hat mich sehr glücklich gemacht. Gott ist begeistert, Gott ist glücklich, wenn einer Person, einer seiner Kinder bereitwillig ist, um sein Werk zu unterstützen. Wenn ich ein geiziger Geber bin, sagt Gott, du wirst in der gleichen Quantität, in der gleichen Masse, die du dich gibst, da wird dir auch gegeben. Für die Leute, die dazu gekommen sind, als wir diese Gebäude gekauft haben, gab es einen Ruf. Wir brauchten damals ca. 130.000 Euro, 140.000 Euro, ne, circa. Und der Pastor hier vorne, also nicht vorne, woanders, wo wir waren, der hat einen Abruf gemacht, einen Aufruf gemacht, einen Appell und sagt, ey, die Bank verlangt von uns, ich glaube, 130.000 Euro in 15 Tage, 130, 140.000 Euro. Oh, da war für uns wirklich einmal gesagt, okay, das ist nicht Gottes Will, aber der Pastor hat Mut gehabt und sagte, lass uns probieren, ja, lass uns versuchen. Ja, Gott sei Dank, wir haben unsere Güte, wir haben versuchen. Und ob du glaubst oder nicht, in weniger Tage, also vor die 15 Tage, wir haben die 130 oder 140.000 Euro, jede Familie kam und sagt, Giuseppe, das ist, oder der Vorstand von damals, das ist meine Part für die Kirche. Giuseppe oder Vorstand, das ist das. Und wir haben genau das Geld gesammelt für das Haus Gottes. Wir fühlen uns manchmal gezwungen, Dinge zu tun. Wir fühlen uns gezwungen,
um dem Herrn zu opfern. Wir fühlen uns gezwungen, für das Werk Gottes zu geben. Aber Gott zwingt niemand. Aber er will den Menschen wissen lassen, dass wer sich ihm um sein Werk nährt, der soll die richtige Einstellung haben. Gott hat seine Denkweise und möchte, dass wir uns auf seine Denkweise einlassen, weil er weiß, dass wir nur Vorteil dadurch bekommen. 2. Korinther 9,8: Gott aber ist mächtig, euch jeder Gnade in Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreicht seid zum jeden guten Werk. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. Gott ist mächtig. Du wirst nie dadurch leiden. Gott ist mächtig, dass er uns mit seiner Gnade reichlich überschüttet. Was wir brauchen, gibt es uns in Überfluss viel mehr, als wir es nötig haben. Wisst ihr, als ich vor 2 Jahren auf Kuba geflogen bin, auf Mission, und ich weiß nicht, ob jemand, Kuba ist politisch gesehen ein Desaster, und die Brüder, die haben für uns mehr als 2 Wochen gebetet und gefastet. Wisst ihr warum? Nicht nur für den Erfolg, also dieser geistliche Erfolg, sondern weil sie haben nichts gehabt, damit wir essen können. Die haben nichts gehabt. Und die haben gebetet, gefastet, damit wir essen könnten. Das ist paradoxal. Und die haben gebetet. Und die haben gesagt, ey, die kommen, die Leute aus Europa, die essen sehr gerne. Und wir haben nichts. Und einen Tag, bevor wir angekommen sind, da kam ein Bruder von an Ecke Kubas und sagte, ey Pastor, heute Nacht, ich habe einen Traum gehabt, eine Vision, und im Keller habe ich 100 ein Sack oder Säcke mit 100 Kilo Reis. Und Gott sagt zu mir, bring den Bruder dahin, weil er braucht nötig. Und für die 10 Tage, die wir dort waren, wir haben jeden Tag Reis unter verschiedene Formen, aber wir haben jeden Tag gespeist. Also Gott wird dich nicht alleine lassen. Sie gaben, während sie in der Wüste waren. Es gab keine Bank, kein Bankkonto, kein Girokonto, kein Geld. Aber sie waren in der Wüste und doch gaben sie selbst in der Wüste großzügig. Das ist ein gutes Prinzip für mich und auch für dich. Diese Lehre ist nicht, weil jemand mein Geld braucht, aber diese Lehre ist nicht für die Almosen. Diese Lehre ist für mich selber, weil ich weiß, dass Gott sorgt für meine Nöte. Ich weiß, dass Gott mich nicht alleine lässt. Mehr als du brauchst, wird Gott dir geben. Die Bibel sagt, dass es gibt mehr Freude im Geben als Nehmen gibt. Mehr Freude im Geben als Nehmen. Wisst ihr, biblische Prinzipien sind nicht Gegenstand freier Meinungen. Die Bibel ist klar, schwarz auf weiß. Wenn die Bibel sagt, nicht stehlen, nicht lügen, und Prinzipien sind Gesetz Gottes für uns. Wir befinden uns in einer zerbrochenen, vielleicht so gab es ja auch auf Erde Zeiten, wo das Volk gelitten hat. Aber heute, wir sind mit einem Elend konfrontiert, ich kann sowas nicht. Schlimmer als der letzte Weltkrieg, so wurde gesagt. Aber heute befinden wir uns in einer zerbrochenen Gesellschaft. Menschen müssen Jesus Christus kennenlernen. Missionare sind gezwungen, nach Hause zurückzukehren, weil es gibt keine Gemeinde mehr, die deren Job unterstützen. Es gibt viele Missionare, die warten auf einen Anruf und sagen, geh, ich unterstütze dich finanziell. Oberhausen braucht Jesus Christus wirklich. Und die Evangelisation geht durch meine Finanzen.
Oberhausen braucht Jesus Christus, stellt gerade Königstadt für die Oberhausen natürlich, Schmachendorf, Altstadt, Osterfeld. Unsere Familien brauchen Jesus Christus. Unsere Nachbarschaft braucht Jesus Christus. Wo ich selber war, Sri Lanka, Kuba, Rumänien, Albanien, Kosovo ist ein islamisches Land. Kosovo, wie gesagt, wo ich selbst mal war, brauchen Jesus Christus. Jeden Tag bekomme ich einen Anruf aus Indien, fast jeden Tag, wo ich gesagt habe, hey Bruder, du bist fast lästig geworden, aber jeden Tag, so ist der Bedarf, so hoch. Er sagt zu mir, ich wage mich den Namen zu nennen, weil die sind alles schwere Namen, sagte, Giuseppe, mit 52 Euro im Monat essen bei uns in der Gemeinde 30 Kinder. 52 Euro im Monat essen bei uns in der Gemeinde 30 Kinder. Mit 52 Euro im Monat essen bei uns in der Gemeinde 30 Kinder. Dreimal am Tag. Wenn mein Sohn nach Düsseldorf, ich schäme mich fast zu sagen, unser Sohn nach Düsseldorf, um zum Okini essen zu gehen, wie heißt er nochmal? Ja? Der sagte, ey Joker, was hast du denn? 30 Euro nur plus Getränke. In Indien mit 52 Euro. Mein Sohn hier in Europa isst nur einmal. In Indien 30 Kinder, dreimal am Tag mit 52 Euro. Das ist eine große Diskrepanz. Klar, natürlich, wir müssen keine Komplex haben. Aber ich weiß, wo ich helfen darf, wo ich helfen kann, wo ich helfen muss, da helfe ich gerne. Bottrop, unser Nachbarstadt, Bottrop, 500 Meter hier weiter weg von uns, braucht Jesus. Mülheim, es gibt Mülheimer, es gibt auch Essener. Essen, Duisburg, Dinslaken braucht Jesus Christus. Das Haus Gottes hier, unsere Kirche, braucht Instandhaltung, nicht periodische, täglich fast. Unsere Kinder brauchen Material, damit sie biblische Wahrheit gelehrt bekommen. Wir brauchen neue Stühle, aber da ist ein Thema, wir wissen das, aber wir werden noch sprechen. Heute ist nur Mission. Oh, wir brauchen, die Mission braucht unsere Unterstützung. Ich kann nicht weiterhin eine geizige Haltung haben, wenn ich weiß, dass es gibt viele Bedürfnisse, die ich abdecken kann. Wir wollen keine Gemeinde sein, in dem der Geist der Geiz ist, regiert, sondern wir wollen die gleiche Haltung wie das Volk Israel. Willig, selbstverständlich, willig. Denn wir haben nicht, sagte Paulus zu Timotheus, wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Da wurde auch von Job gesagt, mitten in der Wüste, mitten in nirgendswo, mitten in der Einsamkeit gaben sie die wertvollsten Dinge. Wisst ihr, ein weißer Bauer, ein weißer Landwirt weiß, ich lese lieber, wenn er seine Ernte einfährt, dass er nicht jeden Samen dessen, was er gerade gehärtet hat, verbrauchen kann. Denn er muss für die nächste Aussaat und Ernte planen. Er muss 10%, 15%, 13%, keine Ahnung, eine Seite getan. Der Rest ist deins. Aber was du eine Seite tust, denk an der Nächste. Denk an der Zukunft. Denk an der nächste Aussaat und Ernte. Investiere in eine sichere Ernte. Investiere in Gott. Investiere in sein Werk. Gebe auch andere von deinem Samen. Lass, dass die anderen Leute von deinem Samen auch genießen können, was haben können. Die zwei Verse, die ich gleich lesen werde, aber bevor ich die Verse lese, ich habe die Tage eine Geschichte gelesen, die hat mich wirklich gerade in dieser Zeit sehr das Herz berührt.
Anfang der letzten Jahrhundert, 1921, 20, eine schwedische Ehepaar, frisch verheiratet, ganz jung, entscheiden sich nach Afrika zu fahren und dort als Missionar. Damals kongische Belger, also die landen, die kommen auf dieses Land, mitten in, also in das Herz Afrikas, in Kongo, und die fangen an zu missionieren. Und die kommen in ein Dorf, Ndara heißt dann Dorf, ich hoffe, dass ich das gut gesagt habe. Aber die konnten nicht weiter den Job machen, nicht weitermachen, weil die ganzen Häuptlinge der Umgebung, die haben den weggejagt. Die haben wirklich gesagt, nee, ihr dürften keine neue Götter oder Gott bringen, weil wir haben unsere Götter genug. Und die haben sich entschlossen, woanders zu gehen, einen halben Kilometer oder 500 Meter weiter zu gehen. Aber haben die nicht geschafft. Aber in dieser Zeit, jeden Tag kam eine kleine farbige Kind in das Zelt oder in dieser Haus. Und dieser kleines Kind, vielleicht 7, 8, 9, 10 Jahre, hat sein Herz zu Jesus gegeben. Und die waren glücklich, die Story aus der Bibel mit dieser Jungen mitzuteilen. Die Schwester wurde schwanger, sehr jung. Und laut die ganzen Umstände, das Kind wurde geboren. Nach 17 Tagen, die Mama ist gestorben. Und das Kind aber, das Mädchen, lebt sie. Und der Mann, also der Missionar, irgendwie weiß noch heute noch keiner, der ist fast durchgedreht von der Schmerzen, dass seine Frau gestorben ist. Und er wendet sich gegen Gott und sagt, Gott, du hast mir alles genommen. Du hättest das Kind sterben müssen, aber nicht meine Frau. Und er ist zurück nach Schweden gefahren. Und in Schweden hat er entschlossen, ich werde nie wieder mit Gott sprechen. Ich werde nie wieder Gott beten. Ich werde Gott nie wieder rufen. Für mich, Gott ist gestorben, weil er von mir alles genommen hat. Alles, was ich hatte, hat er mir weggenommen. Wie viele Menschen haben solche Gedanken? Ne? Und das Kind sagte, ich will kein Kind haben, schmeiß weg, mir ist egal. Weg. Er war wirklich, wirklich sauer. Und das Kind wurde von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert. Das Kind wurde in Amerika, in Minnesota gebracht. Das Kind wuchs, der hat die beste Schule. Der geht zum College, zur Uni, in eine Bibelschule von Minnesota. Dort lernt er ihren Zukunftsmann an. Ein Tag, die heiraten, ein Tag, diese Mädchen, die adoptiert worden ist, findet ein Flyer. Zufall? I don't know. In ihre Postfach findet eine Flyer aus Schwedisch, komischerweise. Wer kann das übersetzen? Und bringt diese Flyer zu einer Übersetzung und sagte, ja, das ist nichts Besonderes, das ist eine Konferenz, eine Pastoralkonferenz in Stockholm, und sagte, ey, ich will gehen. Ich will nach Schweden gehen. Aber was willst du da? Ich will da hingehen, weiß ich nicht. Ich will nach Schweden. Und also von ihrem Wunsch, bis sie gefahren sind, erfährt er, dass ihre Eltern aus Schweden kamen. Dass ihre Eltern aus Schweden kamen. Die waren Missionar. Und ihre adoptive Mutter erzählt die ganze Biografie. Wir sind nicht deine Eltern, deine Eltern waren zwei Missionare in Kongo, deine Mutter, als du geboren bist, ist gestorben, dein Vater ist durchgedreht, der will nichts, ich will nach Schweden, desto mehr, ich bin jetzt in Schweden, ich will meinen Papa kennenlernen. Und sie fahren nach Schweden in diese Konferenz. Und
kam ein junger Mann, junger Bursche, 27, 28, 30, als Prediger. Und er erzählt die Geschichte. Ich war ein kleines Junge, als mir eine Frau aus Schweden über Jesus erzählt hat. Aber sie ist gestorben. Und ich habe Jesus als Kind angenommen. Und ich bin Frucht dieser Verstorbene. Und ich bin Frucht ein Missionar, ein Ehepaar-Missionar. Ich habe Jesus kennengelernt. Und ich habe meine Dörfer, der Dorf, wo ich geboren bin, oder die Dörfer, die dort umgeben war. Ich habe missioniert. Und mein Dorf selber, die ganz Häuptlingen, die haben sich bekehrt. Und dort, es gibt eine Kirche mit 600 Leute. 600 Leute. Und ich bin Frucht, ein Samen von einer verstorbenen Frau. Und die Tochter saß da, sagt, was? Meine Mama, mein Dad. Ich muss meinen Papa treffen. Und sie gehen nach Hause. Die haben gesagt, der wohnt da und da und da. Er war abgekommen, arbeitslos, Alkoholiker geworden. Der hat sich verheiratet, 4 Kinder noch dazu. Ich wollte noch weiter reden, aber ist egal. 4 Kinder noch dazu. Und sagte, Papa, ich bin deine Tochter. Ich habe keine Tochter. Ich bin es. Und ich habe gerade den Junge getroffen. Als was Gott getan hat. Vielleicht hast du nicht kapiert. Aber es gibt Leute in Kongo, in diesem Nindara, die haben sich bekehrt. Und die Oblingen, die euch verjagt haben, die haben sich Jesus bekehrt. Die haben das Leben Jesus gegeben. Euer Tun ist nicht umsonst. Eure Arbeit, deine Investition ist nicht umsonst. Und der Junge ist jetzt ein Missionar. Und ich habe selber mit meinen Ohren gehört. Ihr Vater, am den Tag gibt sich wieder Jesus Christus. Nach 17 Tagen danach, er stirbt. Konsequenz an Alkohol. Aber die Tochter sagt, ich bin glücklich. Irgendwann werde ich meinen Eltern, die vielleicht weniger gearbeitet haben, ich werde meinen Dad und meine Mutter in den Himmel treffen und mit diesen beiden Menschen für die Ewigkeit glücklich sein, weil einsam heute wächst ein großer Baum in Kongo, in Herz Afrikas. Klar, natürlich, manchmal unsere Investitionen gehen durch bittere Erfahrungen, aber am Ende, was gilt und bleibt, ist der Gottes Wille für unser Leben. Investiere zuerst dein Herz für sein Haus, für sein Werk. Investiere deinen Besten für den Wert Gottes, Werks Gottes. Und du wirst für alle Ewigkeit das Gabe Gottes genießen. Gott ist nicht geizig. Er hat mit niemand Schuld, als weil er ist nicht schuldig mit niemand. Aber der will dein Leben sehen. Ich würde schließen mit letzter Vers, bitte Ramona, letzter Vers. Genau. Lies zu Hause Kapitel 25 bis 40. Ist nicht viel. Kannst du heute Nachmittag lesen. Am Ende, lass uns aufstehen bitte. Am Ende, Gott ist geizig, nicht geizig, ist mit niemand schuldig. Nachdem alles aufgebaut haben, nachdem das Werk fertig war, schließt diese Reise heute Morgen mit Gottes Gegenwart. Hat mit Gottes Wort angefangen. Und da steht geschrieben, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte vom Mensch gebaut worden ist. Aber trotzdem, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Wohnung. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel. Er will dein Leben segnen. Er will dein Leben erfüllen. Er will dein Leben erfreulich. Aber natürlich. Er will. Aber was du willst, ist auch wichtig. Die haben ein Haus gebaut. Die haben ein Werk gebaut. Am Ende Gott sagt, ich lege meine Hand über alles, was du getan hast. Alles, was du gesammelt hast. Alles, was du getan hast. Ich lege meine Hand. Und die Wohnung, dieses Zelt, wurde von Gottes Gegenwart erfüllt. Um eine Bestätigung. Ich sehe gerne, was du gemacht hast. Wenn wir beten und wenn wir singen, denk drüber nach. Die Welt, die Evangelisation, die Mission geht durch deine Finanzen. Und heute Morgen werden wir die Spende sammeln und in die Finanzen investieren. Ich schließe mit dieser Information. Jedes Monat, der Pastor, der Vorstand ist einverstanden. Jede Ende des Monats, aber ist egal wann. Durch unsere Einkommen, wenn wir den 10% auf ein anderes Girokonto tun, es gibt schon ein offenes Girokonto oder ein Konto für die Mission. Und einmal im Monat 10% von unserer Einkommen wird für die Mission investieren. Und regelmäßig werde euer Pastor, unser Pastor, Informationen geben über das Geld. Demnächst werden wir sofort 500 Euro nach Kosovo schicken. Die wollen eine Bibelschule in einem islamischen Land. Die wollen eine Bibelschule, Freund von uns, die wollen eine Bibelschule aufbauen. Dort werden wir Geld senden, damit wir das Gotteswort. Vielleicht, du wirst nie nach Kosovo ankommen, aber deine Gabe, 100%, wird dort ankommen. Vielleicht kannst du nie auf Kuba fliegen, wie auch immer, aber sei sicher, deine Gabe wird dort ankommen. Oder Sri Lanka oder nach Rumänien, wo wir auch Freunde haben. Vielleicht wirst du nie dort ankommen, aber mit Sicherheit, deine Gabe wird dort ankommen, wo am meisten brennt. Und mein Herz brennt für sein Haus. Mein Herz brennt für sein Haus. Lass uns beten. Mein Herz für sein Haus. Als Daniela und Ramona dieser Flyer hergestellt haben, oder? Und ich las dieser Satz, habe ich gedacht, Gott, ich danke dir. Es hätte kein anderer Satz besser sein können, außer meine Gefühle, mein Herz. Mein Alles opfere ich für dich, weil ich weiß, dass alles, was ich habe ich, weil du mir gegeben hast. Alles. Nichts ist mein. Als wir ein Haus gekauft haben, der Notar sagt, das ist euer Eigentum. Und euer Unterschrift bestätigt das. Aber ich weiß, dass ich ein anderes Haus habe in der Himmel, das ich nicht gebaut habe. Durch Gnade Gottes bekommen wir die Ewigkeit. Die Ewigkeit.
wir sind nur temporär. Irgendwann muss der Giuseppe Mirabelli alles verlassen, alles. Und ein deutsches Sprüch sagt, dass da kannst du ohne Amt oder gehst ohne Amt in die Ewigkeit. Da kannst du nichts bringen, nichts mitnehmen, weil deine letzte Amt hat keine Tasche. Aber eine Sache kannst du mitnehmen. Lässt du hier die Erinnerung, lässt hier auf der Erde deine Vorbildlichkeit, deine Großzügigkeit, deinen Bereitswillen, lässt sie hier als Same für die Generation, die danach dir kommen. Das lässt du hier.